Wenn man die Weltlage und die vielen Stimmen in der Christenheit beobachtet, könnte man leicht meinen, Gott halte sich zurück und lasse alles einfach laufen. Petrus zeichnet ein anderes Bild. Hinter der scheinbaren Stabilität von Himmel und Erde steht das machtvolle Wort Gottes, das schon einmal ein ganzes Zeitalter gerichtet hat und auch das kommende Gericht bestimmt. Zugleich legt er das Herz des Herrn offen, der nicht kalt auf die Uhr schaut, sondern geduldig wartet, weil ihm seine erlösten Menschen wichtiger sind als unsere Zeitpläne. Gottes Regierung gründet auf seinem Wort. Wenn Petrus die Gläubigen daran erinnert, der Worte der heiligen Propheten und des Gebotes des Herrn durch die Apostel zu gedenken, stellt er das Wort Gottes mitten in das Licht der göttlichen Regierung. Es geht nicht nur darum, fromme Texte zu bewahren, sondern den roten Faden von 1. Mose bis zur Offenbarung wahrzunehmen. Gott regiert, indem er spricht. Durch sein Wort rief er Himmel und Erde ins Dasein, durch dasselbe Wort ordnet und trägt er alles, was existiert. In Hebräer 11, 3 heißt es, dass wir durch Glauben verstehen, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und Hebräer 1 zu 3 bezeugt den Sohn, der alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Schöpfung, Erhaltung und Vollendung der Geschichte sind keine voneinander losgelösten Taten, sie stehen unter einer Stimme, unter einem Willen, der sich in der Schrift lesbar macht. In Vers 2 fährt Petrus fort, daran zu gedenken der Worte, die zuvor geredet worden sind von den heiligen Propheten und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Die von den Propheten gesprochenen Worte bilden den Inhalt des Alten Testaments, der Schriften, und die Gebote durch die Apostel bilden den Inhalt des Neuen Testaments, die Lehre der Apostel. Beides benutzt Petrus, um seine Schriften zu bestätigen und zu untermauern, als eine Art Impfung gegen die heretischen Lehren im Abfall. Darum ist das Wort nicht nur Mitteilung, sondern Maßstab. Petrus zeigt, dass es ein gefährlicher Punkt ist, wenn Menschen das Wort relativieren oder selektiv gebrauchen. Dabei sollt ihr zuerst dies erkennen, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Auslegung ist. Wer die Schrift mit eigenen Wünschen beugt, verliert nicht nur theologische Genauigkeit, sondern gerät aus dem Schutzraum der göttlichen Ordnung heraus. In der Lehre der Apostel, von der Apostelgeschichte 2:42 sagt, und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, kommt dieselbe Autorität zum Ausdruck, die schon in den Propheten sprach. Propheten und Apostel sind Zeugen ein und derselben Regierung, Gott richtet, tröstet und leitet durch sein Wort. Wer sich von dieser ganzen Schrift prägen lässt, gewinnt einen inneren Kompass, der auch in den Wirren der letzten Tage tragfähig bleibt. So wird das Wort Gottes zu einem stillen, aber kraftvollen Schutz. Im Gedächtnis bewahrte Verheißungen, ernst genommene Warnungen, klar erkannte Grundlinien der Geschichte, all das wirkt wie eine innere Immunität gegen Spott, Irrlehre und geistliche Müdigkeit. 1. Petrus 1, 9-12 zeigt, wie selbst die alttestamentlichen Propheten im Blick auf die Errettung eifrig gesucht und geforscht haben, weil sie die Größe von Gottes Plan nur ahnen konnten. Wenn Gott so geduldig über Jahrhunderte hinweg gesprochen und bestätigt hat, dass er seine Zusagen erfüllt, dürfen wir uns von derselben Geduld tragen lassen. Sein Wort bindet uns nicht in Angst, sondern verankert uns in einer königlichen Ordnung, in der nicht zufällig geschieht. Wer in dieser Ordnung lebt, lernt, die eigene Lebensgeschichte in das größere Bild der göttlichen Regierung einzuordnen und findet gerade darin Ruhe, Korrektur und stille Zuversicht. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des durch eure Apostelgebotes des Herrn und Heilandes. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt, hat, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wenn Gottes Regierung sich durch sein gesprochenes und geschriebenes Wort entfaltet, erhält unser Umgang mit der Bibel ein anderes Gewicht. Es geht nicht primär um Informationsgewinn, sondern um das Sich-Einordnen unter die Stimme dessen, der Himmel und Erde trägt und richtet. In der Begegnung mit der Schrift lernen wir, unsere spontanen Deutungen, unsere Zeitgefühle und unsere Ängste korrigieren zu lassen. Aus dem Wort wächst ein innerer Maßstab, der uns durch die Spannungen der letzten Tage trägt, ohne zynisch und ohne naiv zu werden. Wer sich Tag für Tag von dieser Stimme formen lässt, steht nicht über der Geschichte, aber auch nicht hilflos unter ihr, er lebt bewusst in der Spur der göttlichen Regierung. Spötter in den letzten Tagen und Gottes Gerichte. Petrus zeichnet das Bild der Spötter der letzten Tage nicht, um bloße Gegner zu beschreiben, sondern um eine bestimmte Blindheit aufzudecken. Sie sehen die Stabilität der Welt, beobachten die Regelmäßigkeit der Abläufe und ziehen daraus den Schluss, Gott greife nicht ein, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Was wie nüchterne Beobachtung klingt, ist in Wahrheit eine willentliche Verkürzung der Geschichte. Denn die gleiche Erde, die heute trägt, hat schon einmal das Wasser über sich kommen sehen. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging. Die Flut in den Tagen Noahs ist nicht ein dunkler Mythos, sondern ein historischer Einschnitt, in dem die göttliche Regierung sichtbar Gericht geübt hat. Nach Vers 4 sagen diese Spötter, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleiben alle Dinge so, wie sie von Anfang der Schöpfung angewiesen sind. Die Spötter behaupteten, dass alles seit dem Anfang der Schöpfung unverändert geblieben sei. Die Fluterzählung in 1. Mose 6 bis 7 zeigt, wie weit Gott in seiner heiligen Geduld geht und wo er eine Grenze setzt. Und die Flut war 40 Tage lang auf der Erde, und die Wasser nahmen zu und hoben die Arche empor, und sie erhob sich hoch über die Erde. Nicht blinde Naturgewalt, sondern ein Gericht, das Gott angekündigt und durch Jahrhunderte verzögert hatte, bevor es über eine verrohte Menschheit hereinbrach. Petrus greift dieses Vorbild auf, um klarzumachen, die Behauptung, Gott halte sich aus der Geschichte heraus, ist nur möglich, wenn man das Gedächtnis an seine bisherigen Gerichte verdrängt. Spötter leben von selektiver Erinnerung, Glaube liest die gesamte Linie, in der Gottes langmütige Warnungen und sein plötzliches Eingreifen zusammengehören. Doch Petrus bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Er weitet den Blick auf ein kommendes Gericht, das die ganze Schöpfung erfassen wird, die jetzigen Himmel und die Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Während die Welt nach außen hin stabil erscheint, liegt über ihr ein Aufbewahrungsbeschluss, dieselbe Stimme, die sie einst aus Wasser herausstellte und durch Wasser hindurch richtete, hat sie nun für das Feuer reserviert. Wasser kann reinigen und wegspülen, Feuer verwandelt, läutert, macht endgültige Scheidung. In dieser Perspektive wird deutlich, dass Gottes Regierung kein zyklisches Kreisen ist, sondern auf ein Ziel hinführt. Gottlosigkeit wird nicht unendlich geduldet, sondern endgültig beseitigt, damit Raum wird für neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es ist bemerkenswert, dass die Schrift gerade in diesen ernsten Aussagen zugleich von Gottes Barmherzigkeit spricht. Der, der richtet, ist derselbe, der die Arche gab, der Noah warnte und wartete, als Gottes Langmut harrte in den Tagen Noahs. Wer die Gerichte Gottes sieht, ohne diese Langmut zu erkennen, verzeichnet sein Herz, wer nur die Langmut betont, ohne das Gericht ernst zu nehmen, verfehlt seine Heiligkeit. In der Spannung von Wasser und Feuer, von Vergangenheit und Zukunft offenbart sich eine Regierung, die weder willkürlich noch sentimental ist. Sie nimmt den Menschen ernst, die Geschichte ernst und die Ewigkeit ernst. Gerade darin liegt Trost, die Welt ist nicht einem blinden Schicksal überlassen. Unser Leben bewegt sich unter der Hand eines Gottes, der aufrüttelt, warnt, begrenzt und dadurch den Weg frei macht für ein Reich, in dem Gerechtigkeit nicht mehr gefährdet ist. Wer das erkennt, muss sich nicht vom Spott der letzten Tage bestimmen lassen, sondern kann nüchtern, wach und hoffnungsvoll inmitten derselben Geschichte leben, die Gott einst durch Wasser und zukünftig durch Feuer zur Vollendung führen wird. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzigen Himmel und die Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und die Flut war 40 Tage lang auf der Erde, und die Wasser nahmen zu und hoben die Arche empor, und sie erhob sich hoch über die Erde. Die Spötter der letzten Tage entlarven sich weniger durch laute Argumente als durch das, was sie ausblenden, sie rechnen nicht mehr mit einem Gott, der real in die Geschichte eingreift. Die Erinnerung an die Flut, an frühere Gerichte Gottes und an seine Warnungen schützt uns davor, in dieselbe Gleichgültigkeit zu verfallen. Wenn wir Gottes Handeln in der Vergangenheit bedenken, wächst in uns eine heilsame Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit und eine nüchterne Erwartung des kommenden Tages. Dieser Blick bewahrt vor Resignation und Zynismus, wir sehen das Unrecht der Welt, aber wir wissen, dass es nicht das letzte Wort hat. Unter der Oberfläche unserer Zeit trägt dieselbe Hand, die einst die Arche hob und die damalige Welt begrenzte. Diese Gewissheit kann ein leises, aber tragfähiges Vertrauen wachsen lassen, das auch in bedrängten Zeiten an Gottes gerechten Ausgang der Geschichte festhält. Göttliche Geduld, Wachstum im Leben und unsere Hoffnung. Die vermeintliche Verzögerung der Wiederkunft Christi ist für viele ein Anlass zum Zweifel geworden, für Spötter ein Argument, Gottes Verheißungen in Frage zu stellen, und für manche Gläubige eine stille Quelle von Müdigkeit. Petrus durchschneidet diese Perspektive, indem er die Zeitrechnung in Gottes Regierung anders gewichtet, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nicht die Länge der Zeit entscheidet über die Zuverlässigkeit des göttlichen Wortes, sondern Gottes Treue zu seinem eigenen Ratschluss. Darum fügt er hinzu, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Zwischen Verheißung und Erfüllung spannt sich kein leerer Raum, sondern der Raum der Langmut, in dem Gott Menschen zur Umkehr ruft. Bei dem ewigen Herrn Gott ist das Empfinden für die Zeit ganz anders als beim Menschen. Daher ist für die Erfüllung seines Wortes, besonders des Wortes seiner Verheißung, die Zeit nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die Tatsache. Alles, was Gott verheißen hat, wird schließlich zur Tatsache werden. Wir sollten uns nicht durch das Empfinden einer Verzögerung beunruhigen lassen, das sich aus unserer Zeitrechnung ergibt. Diese Langmut hat eine innere Seite, die 1. Petrus 4, 17 bis 18 in ernsten Worten beschreibt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Gottes Regierung beginnt nicht bei den anderen, sondern bei den Seinen. Seine Geduld mit der Welt ist zugleich eine geduldige, aber ernsthafte Erziehung am eigenen Volk. Die Spannung zwischen bereits begonnenem Gericht im Haus Gottes und noch ausstehendem Weltgericht schenkt unserem Leben ein klares Profil. Es geht nicht nur um eine anfängliche Bekehrung, sondern um ein Leben der fortlaufenden Buße, in dem der Herr unsere alten Muster aufbricht und uns tiefer in seinen Willen hineinführt. Petrus verbindet diese Sicht mit dem Gedanken des Wachstums im Leben. In 2. Petrus 3,15 heißt es, und seht die Langmut unseres Herrn als Errettung an. Diese Errettung erschöpft sich nicht in der Bekehrung, sie entfaltet sich als Wachstum im Leben bis zur Reife. Epheser 4,15 beschreibt dieses Wachstum so, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Wenn der Herr scheinbar zögert, schafft er damit Raum, dass Christus in uns zunehmen kann, dass unsere Liebe gereinigt, unser Denken erneuert und unser Verhalten geheiligt wird. Die Zeit bis zur Wiederkunft ist darum kein Wartesaal, sondern eine Wachstumsphase, in der das göttliche Leben in uns Gestalt gewinnt. Aus dieser Perspektive wird auch die Hoffnung auf das kommende Reich neu einleuchtend. 2. Petrus 1,11 spricht davon, dass der Eintritt in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus uns reichlich dargereicht wird, wenn die göttlichen Tugenden in uns zunehmen. Die Langmut Gottes ist somit Brücke zwischen Gericht und Herrlichkeit, solange der Tag des Herrn noch nicht gekommen ist, wirkt der Heilige Geist an uns, um uns für die Teilnahme an diesem Reich tauglich zu machen. Das kommende Feuer, von dem Petrus spricht, wird alles Verwässliche verbrennen, aber schon jetzt lässt Gott durch sein Wort und seinen Geist vieles in uns ans Licht kommen, damit es gereinigt wird. In dieser Spannung von ernster Reinigung und verheißener Herrlichkeit wächst eine Hoffnung, die nüchtern und zugleich freudig ist. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Wenn Gottes Zeit anders tickt als unsere, dürfen wir lernen, die Zwischenräume unseres Lebens neu zu deuten. Die Langmut des Herrn ist kein Leerlauf, sondern ein Raum, in dem er unsere Herzen vertieft, unseren Glauben läutert und unsere Hoffnung ausrichtet. Wer die scheinbare Verzögerung als Errettung versteht, wird nicht zynisch, wenn Verheißungen sich noch nicht erfüllten, und nicht müde, wenn der Tag des Herrn aufsteht. Stattdessen wächst ein stilles, tragendes Ja zu einem Gott, der zugleich heilig richtet und treu wartet. In diesem Vertrauen kann ein Lebensstil der leisen Umkehr, der wachsenden Heiligkeit und der wachen Hoffnung heranreifen, ein Leben, das der kommenden Herrlichkeit schon jetzt Antwort gibt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.